Und gleich beschäftigen uns 10.000 Gipsfaserplatten, die eingebaut werden im Konzertsaal der Elbphilharmonie. Und jede dieser Gipsfaserplatten hat eine unterschiedliche Beschaffenheit. Vorher noch Musik von Tasha Taylor hier im Deutschlandradio Kultur, Weatherman.
Sie war gefühlt ewig ein Hamburger Sorgenkind, die Elbphilharmonie, aber tatsächlich soll sie nächstes Jahr im Januar eröffnen. Und heute schon ist das Herzstück an die Stadt Hamburg übergeben worden, nämlich der große Konzertsaal. Das hat mehr als 2000 Sitze, das Ding, gehalten von mehreren hundert Federn aus Stahl, die mehr oder weniger in der Luft hängen. Und das sieht ja folgendermaßen aus, in der Mitte ist die Bühne, sodass alle Zuschauer ringsherum um die Musiker sitzen können und niemand soll mehr als 30 Meter vom Dirigenten entfernt sein.
Und jetzt komme ich zu meinen Gipsfaserplatten, die mich ja am meisten beeindrucken bei dieser Hamburger Elbphilharmonie. 10.000 Gipsfaserplatten, man glaubt es gar nicht, das ist ja schon mal eine beeindruckende Zahl, die da in diesem Konzertsaal verbaut werden, aber nicht nur so. Es wird eine weiße Haut sein, die auch noch extrem unterschiedlich ist, weil jede dieser Gipsfaserplatten eine unterschiedliche Beschaffenheit hat. Sie hängen an Wänden und Decken, jede ist einzeln gefräst, jede hat eine andere Oberfläche, auch zum Teil eine andere Tiefe, eine andere Beschaffenheit. 7 Jahre lang musste daran gearbeitet werden, dass diese Faserplatten überhaupt berechnet wurden und dann angebracht werden konnten.
Und das hat Benjamin Samuel Koren gemacht. Er ist Architekt, Informatiker und auch Jazzpianist. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Koren, es geht bei dieser weißen Haut ja um die Akustik im Raum. Das ist sehr schwierig, weil der Raum so verwinkelt ist und so viele Kanten hat. Deswegen müssen diese Platten da drauf. Was genau haben Sie da gemacht?
Also meine Arbeit war überwiegend digital. Ich habe alles im Computer errechnet. In der frühen Phase des Projekts habe ich viel Zeit damit verbracht, ein spezielles Computerprogramm zu schreiben, zu entwickeln, das die schallstreuende Oberfläche der Akustikpaneele im großen Saal und auch im kleinen Saal erzeugt. Das waren insgesamt ca. 1 Million faustgroße Zellen, die, muss man sich vorstellen, aus Bergen und Tälern bestehen, die präzise im Raum platziert werden mussten und eben auf diese einzelnen Akustikpaneele. Wie Sie schon gesagt haben, das waren insgesamt 10.000 Paneele, jedes ein Einzelstück und jedes Einzelne musste für die genaue Stelle am Saal konzipiert werden.
Und jedes passt genau an eine richtige Stelle, damit die Akustik richtig funktioniert. Wieso ist das so schwierig gewesen?
Gut, also es gab Vorgaben vom Akustiker, von den Architekten, dass er den Saal in bestimmte Zonen aufgeteilt hat und bestimmte Vorgaben gegeben hat, wie dieses Muster eben auszusehen hat. Und eines dieser Vorgaben war eben, dass das Muster sich nicht wiederholt. Das hat akustische Gründe und dementsprechend konnte man natürlich kein Standardpanel entwickeln, sondern musste eben 10.000 einzelne Paneele entwickeln, die um eben an diese an die genaue Stelle passen soll.
Sie sind selber Jazzpianist, also Musiker, neben Ihrer Arbeit als Architekt und Informatiker. Hat Ihnen das geholfen?
Ich denke schon. Also ich habe mich auch während meines Studiums, ich habe Architektur studiert, viel mit Akustik auseinandergesetzt. Das hat eben auch Gründe, da ich selber Musik spiele und das hat mich immer sehr fasziniert und so kam ich auch mehr oder weniger durch Umwege zu diesem Projekt.
Wie ist das denn jetzt mit der Akustik? Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, dieser Raum, der ist so hoch, 30 Meter, da kann es überhaupt keine gute Akustik geben. Was sagen Sie?
Gut, das ist natürlich eine Frage, die der Akustiker beantworten müsste, aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass das alles stimmen wird. Alle Beteiligten, alle Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben wirklich außerordentlich geleistet, um in diesem Ziel die gute Akustik zu erreichen, auch nahe zu kommen.
Sie sind selber Musiker, das haben wir jetzt schon mal erwähnt. Wie war das für Sie, an so einem Projekt beteiligt zu sein? Das ist ja im Endeffekt ein Bau, den gibt es so in Deutschland nicht alle paar Jahre.
Ja, das ist natürlich wahr und mir ist natürlich auch vollkommen bewusst, dass es ein gewisser Glücksfall war für mich und auch für meine junge Firma, an diesem Projekt zu arbeiten, mit den Architekten, mit dem Akustiker, alles natürlich sehr namhafte Personen und Büros und auch die Ausbaufirma. Also ich habe sehr gut und sehr eng auch mit den Ausbaufirmen, mit der Firma Beukert aus Mehringen, mit der Firma Adrian Eichhorn, Holzwerkstätte aus Wächtersbach zusammengearbeitet. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ja.
Und war es das auch wert? Das ganze Ding hat ja nun 10-mal so viel gekostet wie geplant. Das sind jetzt 789 Millionen am Ende geworden.
Ja, wie eingangs schon erwähnt, ich denke, das hat sich gelohnt. Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben.
Das werden wir dann hören.
Sie sind ja auch nicht schuld an der Kostenexplosion, oder?
Nein, das nicht. Der Computer macht das sehr effizient, ja.
Haben Sie denn eigentlich auch in der Werkstatt ein bisschen mit an diesen Paneelen gearbeitet oder war das alles reine Computerarbeit?
Das war reine Computerarbeit, aber natürlich sehr viel Abstimmungsarbeit. Ich war sehr häufig auch in der Werkstatt und habe mir das alles angeschaut. Und man muss natürlich auch ein bisschen Detailkenntnis für die Aufgabe entwickeln, damit man das auch gewissenhaft umsetzen kann. Ja.
Und dann, wenn die Premiere im Januar ist, Sie werden sicherlich auch im Saal sein. Gibt es eine Restangst, dass irgendwas nicht funktioniert hat, oder freuen Sie sich schon und sind völlig entspannt?
Nein, ich freue mich schon sehr und ich denke auch, das Publikum wird nach der Premiere sich selber beim verlassen Saal sagen, dass sich das alles gelohnt hat und dass die Elbphilharmonie nicht nur wegen der Akustik, auch wegen der Architektur ein außerordentliches Projekt ist.
Welches Werk würden Sie unbedingt gerne notwendigerweise in der Elbphilharmonie hören, damit Ihre 10.000 Gipsfaserplatten auch wirklich zur Wirkung kommen?
Also unheimlich gerne würde ich Gustav Mahlers zweite Sinfonie hören, die Auferstehungssymphonie, die Mahler ja auch während seiner Zeit als Chefdirigent an der Hamburger Oper schrieb. Das Werk muss unheimlich gewaltig klingen in der Elbphilharmonie. Insbesondere der letzte Satz, der in einer regelrechten Explosion endet, einem Tutti aus Orchesterchor und einer Orgel. Und wie Sie wissen, wurde im großen Saal ja auch eine wunderbare Orgel von Bonner Orgelbauer Philipp Kleis eingebaut. Und diese Orgel einmal live zu hören, das habe ich mir auf jeden Fall zum Ziel gesetzt.
Das muss doch auch mal möglich sein in der Elbphilharmonie. Mal sehen, wann das passieren wird, die zweite Sinfonie von Gustav Mahler. Gewünscht von Benjamin Samuel Koren, Architekt, Jazzpianist, Informatiker, der Mann, der die 10.000 Gipsfaserplatten errechnet hat und auch mit installiert hat, mit Hilfe vieler anderer, in diesem Konzertsaal der Elbphilharmonie, der heute also übergeben wird, nächstes Jahr dann die offizielle Eröffnung dieses Konzerthauses. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.
Und die Telefonleitung ist akustisch, glaube ich, hat noch Potenzial gehabt, um es mal so auszudrücken. Aber so ist es manchmal.
Deutschlandradio Kultur.